Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe das eben zu Beginn des Gottesdienstes schon gesagt, dass ich mir vorgenommen hatte, schon vor geraumer Zeit in der Passionszeit eine Bußpredigt zu halten, das Thema Sünde noch einmal zu thematisieren. Dann kam der Montag. Und Montag war ein für mich unfassbar treffendes Losungswort, was mir ganz viel gegeben hat, was mich aber auch bewegt hat, von diesem Wort ausgehend den Predigttext zu finden. Montag war Losungswort: Eure Sünden halten das Gute von euch fern. Eure Sünden halten das Gute von euch fern. Ich habe dann noch einmal den gesamten Kontext dieses Verses gelesen und habe dann unter Gebet beschlossen, eben ein Teil dieses Umfeldes als Predigttext mitzubringen. Und so wollen wir heute hören als Predigttext Jeremia 5, die Verse 23 bis 25. Dort heißt es: Dies Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Sie bleiben abtrünnig und gehen ihrer Wege und sprechen niemals in ihren Herzen: Lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte treulich und jährlich gewährt. Aber eure Verschuldungen verhindern das und eure Sünden halten das Gute von euch fern. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese drei sehr ernsten Verse aus dem Buch des Jeremia. Wir wollen dich bitten jetzt für diese Predigt über diese Verse. Du wollest sie segnen an unserem Leben, an unserem Glauben, an all denjenigen, die sie hören. Aber dass diese Predigt zum Segen wird, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, dazu brauchen wir deine Hilfe, deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, an diesem Sonntag Oculi 2020 ist es eine Plattitüde, von Corona zu sprechen, wie wir alle betroffen sind davon, dass ein furchtbarer Virus umgeht. Das ist uns allen präsent. Ich denke, Sie alle haben sich in den letzten Tagen informiert und wir alle, die wir hier sind und vor den Geräten sitzen, sind betroffen von dieser furchtbaren Krankheit, die so vieles in unserem alltäglichen Leben nun verändert. Aber bei Corona ist es so, dass Corona sicherlich sehr viele Menschen sterben lassen wird, weltweit, aber auch hier bei uns in Deutschland. Aber diese Sterblichkeit liegt, ich habe einmal nachgeguckt, zwischen 0,5% und vielleicht 2% der Infizierten. Niemand kann es derzeit genau sagen. Schlimm genug, aber es gibt Schlimmeres. Auch der Schaden, der weltwirtschaftlich passieren wird, ist ein immenser. Die Weltwirtschaft wird dramatisch zurückgehen. Die Aktienkurse sind schon eingebrochen, haben diese Entwicklungen vorweggenommen. Das ist alles furchtbar und schlimm. Viele Menschen haben viel Geld verloren. Es wird Arbeitslosigkeit geben. All das ist unstrittig. Aber es gibt Furchtbareres. Ja, der Coronavirus ist ein furchtbarer Virus, aber es gibt etwas, was viel, viel schlimmer ist. Das ist die Sünde. Bei der Sünde sterben nicht 2%, sondern an Sünde sterben in dieser Welt 100% Leute. Und die Sünde ist letztlich das, was nicht nur ein paar Aktienkurse zum Absturz bringen wird, sondern die Sünde ist das, was diese Welt eines Tages in den totalen Abgrund reißen wird, in die totale Katastrophe. Corona ist furchtbar, aber wesentlich furchtbarer ist die Sünde. Und so habe ich diese Predigt überschrieben: Sünde, ein furchtbarer Virus. Und ich habe drei Punkte mitgebracht aus diesem Predigttext. Erstens die Ursache der Sünde, zweitens die Folge der Sünde und drittens der Kampf gegen die Sünde. Das erste, die Ursache der Sünden. Bei Corona, da sind sich die Wissenschaftler noch nicht ganz einig darüber, was denn die Ursache für die Sünde ist. Man vermutet, dass der Ausgang auf einem Fischmarkt in Wuhan gewesen ist, ein Tier- und Fischmarkt. dass es entweder über die Ziehbettkatze oder über die Fledermaus übertragen worden ist. Niemand weiß es genau. Bei der Sünde ist es anders als bei Corona. Da wissen wir ganz genau, wo sie herkommt. Sie kommt von der Erbsünde. Dieser Unheilszustand, in dem wir leben, er kommt daher, dass Adam und Eva in Sünde gefallen sind. Und wir haben gar keine andere Möglichkeit, als zu sündigen. Vor Corona werden wir vielleicht geschützt, aber vor der Erbsünde haben wir keine Möglichkeit, uns zu schützen. Wir haben eben den Bußpsalm von David gehört, im Psalm 51. Da hat er geschrieben im Vers 7, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Es gibt Menschen, die nicht im Glauben zu Hause sind, die die Bibel nicht kennen, die mit diesem Begriff der Erbsünde ein Problem haben. Aber es ist genau so, wir haben es eben auch in der zweiten Lesung gehört, dass wir alle Sünder sind, dass wir nicht anders können. Und das ist die Ursache aller Sünden, die wir tun, dass wir in der Erbsünde sind. In Römer 3 heißt es, wir sind allesamt Sünder, ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und wir werden ohne Verdienst gerecht durch die Gnade der Erlösung durch Jesus Christus. Im Studium hatte ich einen lieben Kollegen, der heute Pfarrer in der Hessen-Nassauischen Landeskirche ist. Wann immer wir uns trafen, über Theologie sprachen, war das sein Standardsatz. Da kam in jedem Treffen halt, das sei die wichtigste Aussage der Bibel, dass alle Menschen Sünder sind und des Ruhmes vor Gott ermangeln. Und es ist ganz wichtig, dass Menschen das hören, dass wir in der Erbsünde sind. Das ist die Ursache, das ist die Metaebene, vor der alles Sündigen passiert. Aber, und jetzt kommen wir zu unserem Predigtext, diese Erbsünde, sie wird immer wieder durch das falsche Verhalten der Menschen befeuert. Wir lesen das hier in diesen drei Predigtversen. Wir lesen davon, dass Menschen ungehorsam sind. Hier heißt es im Vers 23, dieses Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Es geht seine eigenen Wege. Das ist das, was Menschen tun. Sie sind Sünder, sie können nicht anders, aber Gott ruft sie immer wieder durch sein Wort und trotzdem tun sie andere Dinge. Sie gehen ihre eigenen Wege. Sie entscheiden sich nicht, auf dem Weg des lebendigen Gottes zu bleiben, sondern sie gehen ihre eigenen bösen Wege. Und das befeuert die Sünde umso mehr und deshalb ist die Sünde so stark in unserer Welt durch den Ungehorsam der Menschen, die diese Erbsünde noch befeuern. Und wenn man sich fragt, wo kommt dieser Ungehorsam der Menschen her, von dem hier in unserem Predigtext die Rede ist, wenn man dann das ganze Kapitel 5 liest in der Bibel, so stellt man fest, dass die Theologie, die falsche Theologie, die Verantwortung trägt. Im Vers 12 in Jeremia 5 heißt es, sie haben den Herrn verleugnet und haben gesagt, es ist nichts mit ihm und kein Unglück wird über uns kommen. Weder Schwert noch Hungersnot werden wir zu sehen bekommen. So damals, vor 2.500 Jahren, die Theologen der damaligen Zeit. Sie sagen, dieser Gott, der ist gar nicht da und strafen tut der nicht. Und ein Unglück wird auch nicht kommen, kein Schwert und keine Hungersnot. Im Kapitel 5 lässt Gott seinen Propheten über diese Propheten und falschen Theologen sagen, Vers 31, die Propheten weissagen Lüge und die Priester herrschen auf eigene Faust und das Volk hat es gerne so. Und da fragt man sich, ist dieses Kapitel 5 tatsächlich vor 2.500 Jahren geschrieben worden angesichts der bevorstehenden Katastrophe 587, der Zerstörung des Tempels? Oder spricht Gott nicht auch heute zu uns, in unserer Situation, wo wir vermeintlich auch vor einer Katastrophe stehen? Die Propheten weissagen Lügen und die Priester herrschen auf eigene Faust. Sie haben den Herrn verleugnet und haben gesagt, es ist nichts mit ihm. Wenn man sich heute die Theologie anguckt, die landauf, landab in unserem Vaterland verkündigt wird, Bischöfe und Pfarrer, die die leibliche Auferstehung Jesu Christi leugnen, die Notwendigkeit des Kreuzestodes Jesu in Frage stellen, die Homosexualität legitimieren und viele, viele andere Dinge tun, Aussagen des Glaubensbekenntnisses der gesamten Bibel in Frage stellen. Da muss man sich nicht wundern, dass Sünde immer größer wird, dass Menschen ungehorsam sind und ihre eigenen Wege gehen. Wenn eben die Pastoren, die Theologen nicht mehr den Weg weisen, sondern zu falschen Wegweisern werden. Und das führt dann dazu, dass Menschen eben keine Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott haben. Das wird hier in unserem Predigttext angesprochen. Sie sprechen niemals in ihren Herzen: Lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte treulich und jährlich gewährt. Was hat unser Herr und Heiland dieser Welt und insbesondere unserem Vaterland nicht an Frühregen und Spätregen gegeben? Wie gesegnet sind wir? Wie reich leben wir? Selbst die Hartz-IV-Empfänger in unserem Vaterland, die materiell Ärmsten, die haben heute mehr als die Millionäre vor 100 Jahren. Jeder kann verreisen, hat warm zu essen, eine Wohnung, für alles ist gesorgt. Aber gehen die Menschen in die Ehrfurcht und danken dem lebendigen Gott dafür? Immer weniger. Weder Politiker und häufig eben auch nicht die Verantwortlichen in der Kirche, die eben nicht die Dankbarkeit und die Ehrfurcht dem lebendigen Gott entgegenbringen. Und das, obwohl die Furcht des Herrn, von der hier die Rede ist, etwas ganz Wichtiges ist, nicht nur in diesem Predigttext, sondern die ganze Bibel hindurch, das ist das, was die Menschen immer wieder aufgerufen werden zu tun. Denn die Furcht des Herrn ist Gott etwas Angenehmes. Und wer in der Furcht des Herrn lebt, er hat die Quelle des Lebens. Sprüche 14 heißt es: Die Furcht des Herrn ist die Quelle des Lebens, mit ihr entgeht man den Fallen des Todes. Und wer in der Furcht des Herrn ist, der darf wissen, der Engel des Herrn, so heißt es im Psalm 34, er wird kommen, er wird aus allem heraushelfen. Und das ist das Kennzeichen eines gläubigen Menschen, dass er in der Furcht des Herrn lebt. Furcht des Herrn heißt, das Bewusstsein der unüberbietbaren Autorität Gottes hat. Das Bewusstsein, dass dieser Gott ein heiliger, ewiger, anzubetender Gott ist, der ein Gott ist, dem wir fortwährend Anbetung, Lob und Preis zu bringen haben. Das ist Furcht des Herrn. Der Weltmensch hat das nicht. Der Weltmensch glaubt nur an das, was in dieser Welt ist, was er anfassen kann, was er verdient, was sein Arzt ihm sagt über seinen Gesundheitszustand. Und weil der Mensch dieser Welt, der nicht gläubig ist, sich nur an dem orientiert, was weltlich ist, hat auch der Fürst dieser Welt leichtes Spiel, diesen Menschen Angst zu machen. Das erleben wir gerade heute in diesen Zeiten von Corona. All die Ängste, die kommen, die haben damit zu tun, dass Menschen keine Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott haben. Wer keine Ehrfurcht mehr hat vor dem lebendigen Gott, wer nur sich selber hat, sein Bankkonto, sein Leben und seine Vorräte, die er jetzt zu Hause gehortet hat, der wird ganz schnell in Angst und Nöte fallen. Kein Geld mehr zu haben, keine Gesundheit mehr zu besitzen, nicht genügend Liebe zu bekommen, Angst zu haben, dass die Vorräte nicht reichen. Je weniger Gottesfurcht, desto mehr Weltangst. Das ist ein altes Prinzip der frommen Brüder und Schwestern der Erweckungsbewegung gewesen. Je weniger Gottesfurcht, desto mehr Weltangst. Aber umgekehrt genau dasselbe. Desto mehr Gottesfurcht ich habe, desto kleiner wird meine Weltangst. Aber das ist eben Ursache der Sünde, die eben die Erbsünde befeuert, dass wir eben keine Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott haben. Und jetzt ist es einfach für uns zu sagen, okay, ich zeige mit dem Zeigefinger auf die, die draußen sind, die nicht gläubig sind, aber ich muss mich natürlich selber auch anfragen. Wie ist es denn mit mir, mit dem, was Ursache meiner Sünde ist? Habe ich, Olaf Latzel, tatsächlich Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott? Hast du Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott? Bist du gehorsam seinen Wegen oder gehst du auch immer wieder eher deine eigenen Wege? Befeuern wir dadurch die Erbsünde und machen die Sünde größer in unserem Leben? Das erste, die Ursache der Sünden. Ein zweites, die Folge der Sünden. Weil das so ist, weil wir in Erbsünde sind und weil wir diese Erbsünde befeuern mit all diesem falschen Handeln, mit der falschen Theologie, mit unserem Ungehorsam, mit dem Mangeln der Furcht des Herrn, deshalb passiert viel Schlechtes in unserem Leben. Vers 25 heißt es: Eure Sünden halten das Gute von euch fern. Eure Sünden halten das Gute von euch fern. Auch da weiß ich, dass wieder einige Schlaumeier dann schreiben werden per E-Mail, das gibt es nicht, solch ein Tun-Ergehen-Zusammenhang, dass man denkt, naja, wenn ich sündige, dann würde mir Schlechtes widerfahren, aber so steht es hier im Predigtext und so bezeugt es die Bibel immer und immer wieder. Unsere Sünden halten das Gute von uns fern. Adam und Eva, solange sie nicht gesündigt haben, gegen das eine Gebot Gottes nicht verstoßen hatten, war das Gute, das Perfekte bei ihnen. Sie waren im Paradies, sie mussten nicht sterben und lebten in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Im Paradies. Aber dann kam die Sünde und dann wurden sie aus dem Paradies vertrieben. Es war auf einmal fern von ihnen. Und nicht nur, dass sie außerhalb des Paradieses leben mussten, nein, sie lebten fortan auch in der Verfluchung. Sie mussten ihr Brot verdienen im Schweiß ihres Angesichtes, Kinder gebären unter Schmerzen und sie mussten sterben. Die Sünde hat sie in die Ferne von dem Guten geführt. Denken wir an Sodom und Gomorra. Wir wissen aus der Bibel, als Abraham und Lot sich trennen und Lot dann die Gegend um Sodom und Gomorra nimmt, er nimmt sie deshalb, weil sie so fantastisch und fruchtbar ist. Es ist so ein fantastisch gutes Land gewesen. Er darf ja wählen. Abraham lässt ihm die Wahl. Er sagt, ich nehme das gute Teil dort unten am Jordan halt, das so fruchtbar gewesen ist wie kaum ein anderes Gebiet. So sagt es die Bibel. Aber die Menschen von Sodom und Gomorra taten Sünde. Und ihre Sünde hatte Folgen. Das Gute blieb fern von ihnen. So fern, dass irgendwann Schwefel und Feuer vom Himmel regneten und das ganze Gute zerstört wurde dort. Denken wir an die Geschichte der Eroberung von Ai, dieser kleinen Stadt, die die Israeliten einnehmen wollen im Josua-Buch. Und Josua schickt nur eine kleine Truppe hin, aber einer hat Sünde getan. Als sie Jericho eroberten, hat Achan genommen von dem Gebannten und hat es für sich behalten. Und wegen dieser Sünde lässt Gott es nicht zu, dass diese Stadt erobert wird, sondern ein furchtbarer Verlust passiert. Über 600 Israeliten sterben halt. Tod und Scheitern sind das Folgen der Sünden, die wir hier beobachten können. Eure Sünden halten das Gute von euch fern. Oh ja, Sünde hat Konsequenzen. Denken wir an die 10 Gebote, das 2. Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleiches machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Dann heißt es, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und jetzt kommt es, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das wollen viele Menschen heute nicht mehr hören. Den 2. Teil, ja, die mich lieben und meine Gebote halten, an vielen Tausenden werde ich Barmherzigkeit tun. Aber die andere Wahrheit müssen wir auch sagen. Sünde hat Folgen, hat Konsequenzen halt. Und mit Sünde halten wir das Gute von uns fern. Auch hier der Hintergrund unseres Predigtextes 587. Jeremia spricht diese Worte kurz vor der unmittelbaren Katastrophe, die passiert, bei der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier, das Führen des Volkes ins Exil, vor allen Dingen auch der Zerstörung des Tempels, die totale Katastrophe. Als Folge ihrer Sünden, das wird im Jeremia-Buch immer wieder deutlich, Gott lässt das Volk die Früchte ihres Ungehorsams, ihrer Sünde essen. Und so geht es weiter in der Bibel. Ich könnte Dutzende Beispiele aufzählen, wo das deutlich wird, auch im Neuen Testament. Denken wir an die Stadt Kapernaum. Wie viel Gutes hat diese Stadt erlebt? Wie viel Heilstaten gesehen? Jesus heilt dort die Schwiegermutter des Petrus, der Hauptmann von Kapernaum, der dort das große Wunder erlebt, ein Gelähmter, der geheilt wird. Es wird in Matthäus 9 sogar gesagt, es sei seine Stadt, so ein Titel. Aber diese Stadt zeigt keinen Gehorsam. Und deshalb verflucht Jesus sie. Und diese Stadt ist zerstört. Fahren Sie nach Israel und da werden Sie sehen, wo Kapernaum ist. Es gibt kein Kapernaum mehr. Es ist zerstört, weil sie nicht gehorsam gewesen sind dem Wort des lebendigen Gottes, mussten deshalb die Folgen der Sünden tragen. Falsches Handeln hat Folgen. Und da müssen wir nicht erstaunt sein, wenn das im Geistlichen so ist, wie die Bibel eindeutig bezeugt. So ist es auch im Weltlichen. Wenn wir Dinge falsch machen, dann werden wir die Früchte bekommen. Ich habe einen Mann begleitet, den ich auf der Intensivstation besucht habe, kurz vor seinem Tod. Er hat 40 Jahre lang jeden Tag 2 Schachteln Rothändler geraucht, ohne Filter, und hatte nun Lungenkrebs. Den Lungenkrebs hatte er, weil er eben diese Zigaretten geraucht hat. Ich habe einen Bruder hier aus der Gemeinde beerdigt, einen Alkoholiker. jeden Tag 2 Flaschen Schnaps, gestorben an Leberzirrhose. Das sind die Folgen, die kommen. Das ist uns allen klar, wenn ich das einem erzähle und sage, ja, der raucht eben 2 Schachteln am Tag, dann weiß man, dann kommt der Lungenkrebs vermutlich. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wenn ich aufhöre, mir die Zähne zu putzen und 10 Jahre keine Zahnbürste in meinen Mund stecke und mir die Zähne nicht säubere, dann muss ich mich wundern, wenn ich nach 10 Jahren das Gebiss komplett kaputt habe, wenn alles voller Karies und Parodontose ist. Das sind ganz normale Folgen. Die Folgen von Corona, die können wir noch nicht absehen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen in Deutschland sterben werden. Wir wissen auch nicht, was es genau betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich machen wird an Schaden. Es wird einiges passieren. Die Folgen von Sünde sind klar. Die Folge von Sünde ist, dass das Gute von uns fern bleibt. Und die Bibel geht so weit, dass sie sagt, der Sünde Sold ist der Tod. Römer 6,23. Das ist die Folge der Sünde. Wir haben gesprochen im ersten über die Ursache von Sünden und haben jetzt im zweiten gesprochen über die Folgen der Sünden. Und davon spricht dieser Predigtext, das Gute bleibt von uns fern, wenn wir Sünde tun. Aber jetzt kommt die Frage, was kann man denn da machen? Und damit kommen wir zum dritten Punkt, der Kampf gegen die Sünde. Jeremia hat diese Worte nicht nur als Anklage gesprochen, sondern der Hintergrund ist der, dass Gott hofft, dass Menschen zur Umkehr kommen, damals wie heute. Und Umkehr heißt Buße tun. Wenn das stimmt, was Jeremia hier gesagt hat, wenn das stimmt, dass das Volk ein abtrünniges und ungehorsames Herz hat, wenn das stimmt, dass die Sünden das Gute von uns fernhalten, dann kann es nur eins für uns geben, Buße tun. Buße tun. Und Buße heißt abkehren von dem Falschen, abkehren vom Tun der Sünde, das ist das eine. Und das andere ist die Hinwendung zu Jesus. Abkehren vom Falschen, hinwenden zu Jesus. Und das hätten damals die Menschen in Jerusalem tun sollen. Sie hätten damals Buße tun sollen. Sie hätten sich kollektiv abwenden sollen von dem Falschen, nicht den fremden Göttern nachjagen, nicht auf die falsche Theologie hören, sondern an das glauben, was Gott ihnen durch Mose gegeben hat, durch die Propheten. Aber sie haben es nicht getan. Und deshalb mussten sie die Folgen der Sünden tragen. Ist das Wunderbare, dass in der Bibel erzählt wird von einer Stadt, die es anders gemacht hat als Jerusalem, als Ninive das furchtbare Urteil bekommt, das Vernichtungsurteil, wo gesagt wird, in 40 Tagen müsst ihr umgehen. Da tut Ninive Buße. Sie kehren genau um. Der König lässt ein großes Buße ausrufen. Sie gehen alle in die Buße, in Sack und Asche und Gott korrigiert sein angekündigtes Urteil. Jetzt ist es nicht an mir zu sagen, Bremen, Deutschland oder die Welt. Ich habe euch und sie heute Morgen anzupredigen und mich selber. Und es ist an uns zu gucken, wo wir in Sünde stehen. Und uns klarzumachen, dass auch unsere Sünde das Gute von uns fernhält und uns aufzurufen zur Buße. Tu Buße. Dieser Ruf ist der Zentralruf der Bibel. Als Jesus sein Wirken beginnt, dann sagt er, tut Buße, denn das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Als Petrus gefragt wird nach der Pfingstpredigt, was denn jetzt zu tun sei, was ruft er da der gerade entstehenden Gemeinde zu, tut Buße. Immer wieder dieser Ruf zur Buße. Und so auch in dieser Corona-Zeit und in dieser Passionszeit. Mein Ruf an euch, tut Buße. Schlagt in euch, guckt in eurem Leben, wo Dinge falsch sind, wo ihr sündigt. Gegenüber dem lebendigen Gott, gegenüber Mitmenschen, wo ihr nicht nach der Schrift lebt. Und da, wo Gott euch das zeigt, da kehrt um. Buße, so hat uns Luther erklärt, funktioniert in einem Dreischritt. Das erste ist die Zerknirschung des Herzens. Ein sehr schönes Wort, wie ich finde, Zerknirschung des Herzens. Also, dass uns Gott deutlich zeigt, wo bin ich denn gemeint, wo muss ich denn Buße tun? Und das können wir nur erbitten. Das ist der erste Schritt in der Buße. Nicht anfangen, irgendwelche Dinge jetzt zu tun, mehr zu spenden oder mehr zu fasten oder sonst irgendwas, sondern Buße tun heißt als erstes die Hände falten und Gott bitten, durch deinen Geist, Herr, zeig mir ganz intensiv, wo ich Fehler habe. Zeig mir die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Zeig mir das, wo ich umzukehren habe. Das ist Zerknirschung des Herzens. Und dann, wenn wir das erkannt haben, kommt der zweite Schritt nach der Zerknirschung des Herzens, das Bekenntnis mit dem Mund. Das, was wir dann erkannt haben, was falsch gewesen ist in unserem Leben, das sollen wir aussprechen vor Gott. Auf die Knie gehen, die Hände falten und Gott sagen, Herr, ich habe gesündigt vor dir und vor meinem Nächsten und ich bitte dich um Vergebung für die und die und die Punkte. Das, was Gott dir zeigt, das bringe ihm im Gebet und bitte ihn um Vergebung. Und du darfst dann sicher sein, wenn du das gläubigen Herzens tust, da wirst du die Vergebung Jesu Christi empfangen. Ganz gleich, wie häufig du schon gefallen bist, der Herr wartet nur darauf, dass du kommst und ihm deine Schuld bekennst. Dafür ist er auf Golgatha gestorben und in der Passionszeit bereiten wir uns ja vor, noch einmal neu die Bedeutung von Karfreitag zu verstehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder die Gemeinde Jesu daran erinnern, Buße zu tun, dass sie eben um die Zerknirschung des Herzens bittet, dass sie dann bekennt mit dem Mund, aber dann eben auch in einem dritten Schritt die Wiedergutmachung durch das Werk leistet. Das heißt jetzt nicht irgendwas tun als Kompensationszahlung, sondern zu sagen, das, was falsch gewesen ist, wo ich jähzornig war gegenüber meinem Ehepartner, wo ich jemanden betrogen habe, wo ich eine Faulheit hatte. Egal was es ist, dass ich diese Dinge versuche, durch die Kraft Gottes nicht mehr zu tun. Auch da meine Bitte, versucht nicht alleine zu kämpfen. Diesen Kampf gegen die Sünde, gegen den Teufel in letzter Konsequenz, können wir alleine nicht bestehen. Da verlieren wir immer. Nur mit und durch Jesus Christus können wir diesen Kampf gegen die Sünde gewinnen. Und deshalb, wenn ihr dann diesen dritten Schritt tut, dann immer wieder mit dem Herrn, so lehrt uns auch die Bibel mit der geistlichen Kampfrüstung, Waffenrüstung, die wir anziehen sollen, Epheser 6, dass wir eben mit dem Wort Gottes und damit mit Jesus und im Gebet diesen Kampf antreten, aber wirklich versuchen dann eben, das, was falsch war, in unserem Leben nicht mehr zu tun. Wenn wir, so sage ich das häufig als Beispiel, wenn ich es erkläre, hier in Bremen auf die A1 auffahren und wollen Richtung Osnabrück fahren, aber wir sind fehlgeleitet und sind auf einmal Richtung Hamburg unterwegs, dann sagt uns auch der Navi, dass wir das verändern müssen. Wir müssen umkehren, wir müssen aktiv etwas tun. Und so ist es auch bei der Buße. Wenn wir auf falschem Weg gewesen sind, dann müssen wir umkehren und eben in die andere Richtung gehen. Es reicht nicht, die Zerknirschung des Herzens zu spüren, und das Gott zu bekennen, aber dann am nächsten Tag weiterzumachen, als sei alles wieder möglich und wir können auf billige Gnade hin weiter sündigen. Dann wird das Gute von uns fernbleiben. Wir müssen auch versuchen, die Wiedergutmachung durch das Werk zu tun, was keine oder was nicht als falsche Werkgerechtigkeit verstanden werden kann, so nach dem Motto, wenn wir dann gut handeln, dann sind wir keine Sünder mehr. Nein, aber da, wo wir Sünde erkannt haben, da sollen wir eben auch versuchen, so zu leben, wie der Geist uns führt und eben nicht, wie der alte Adam uns es sagt. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir wissen, dass wir die Früchte des Geistes bekommen, dass wir dann nicht mehr in Hass und Streit, in Ungeduld und Unfreundlichkeit leben, sondern dass die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte uns beherrschen werden. Weil wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann dürfen wir wissen, dass der Geist Gottes in uns nicht gedämpft wird, sondern dass er wächst und dass er in uns die Früchte bringt. Wir sind in der Corona-Zeit. Wir sind aber auch in der Passionszeit. Und ich halte es für wichtig, dass wir in dieser Corona- und Passionszeit 2020 eines vor allen Dingen tun, Buße. Wenn ich eins gelernt habe aus der Bibel, dass wenn wir Gott bewegen wollen mit unseren Gebeten, dass es nur durch Buße geschehen kann. Und wenn wir nun um Dinge auch beten, auch hinsichtlich dessen, wie es in unserer Gemeinde weitergeht, auch wie es in unserem Vaterland weitergeht, so muss das die Grundlage, der Hintergrund unserer Gebete alles sein, was nun passiert, dass wir Buße tun, auf dass Gott von uns nicht das Gute von uns fernhalte. Ich lese noch einmal den Predigttext, Jeremia 5, Vers 23 bis 25. Dies Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Sie bleiben abtrünnig und gehen ihrer Wege und sprechen niemals in ihren Herzen: Lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte treulich und jährlich gewährt. Aber eure Verschuldungen verhindern das und eure Sünden halten das Gute von euch fern. Sünde, ein furchtbarer Virus. Die Ursache der Sünde, die Folge der Sünde, der Kampf gegen die Sünde. Wollen wir mit Jesus Christus immer wieder aufs Neue den Kampf gegen die Sünde aufnehmen und immer wieder Buße tun, ihm zur Ehre und uns zum Segen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.